die billigste Open Source Musik für den wichtigsten Open Source Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open Source viel mehr Tolles leisten kann als diese langweilige Musik. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Open Source in der Industrie. Endlich wieder Open Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir zugeschaltet ist der Open Source Doktor, Dr. Julian Feinauer.
Guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen von einem ganz tollen Unternehmen, nämlich den Holger Streidel von Zeiss. Hallo Holger, grüß dich.
Hallo, guten Morgen, grüßt euch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass du dich bei uns gemeldet hast und gesagt hast, ich möchte unbedingt in eurem Podcast. Wir fangen ja immer mit einer Frage an, Holger. Und zwar, wann hattest du deine erste Berührung mit Open Source?
Also die wirklich erste Berührung war 1997 oder 98, als mein Onkel bei einem Besuch mir Linux installiert hat.
Oh.
Und dann hatte ich mitbekommen, was es da schon für eine Vielfalt an verschiedenen Paketen und Programmen gegeben hat. Und davon war ich dann erstmal sehr begeistert. Dann kamen natürlich die üblichen Downsides von Linux damals. Oh, die Soundkarte hat nicht funktioniert und spielen konnte ich auf der Plattform auch noch nicht. Und dann lag das erstmal so ein bisschen ad acta, aber ich sag mal, mir war der Floh ins Ohr gesetzt. Und wir sind jetzt im Open Source Podcast für die Industrie. Mhm. Das heißt, die erste professionelle Berührung damit hatte ich dann, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe.
Worüber?
Ich habe damals bei einer Firma gearbeitet, die hat ein medizinisches Bild- und Befunddokumentationssystem gemacht. Damals noch klassisch sind die als ganz normale Desktop-Applikation gelaufen. Und meine Aufgabe war es, ein Konzept zu entwickeln, dafür einen Web-Client zu schreiben oder zu entwerfen. Und dann hatte ich mich eben dran erinnert, Mensch, also damals irgendwie...
Doch da was, ja.
Genau, da muss es doch schon was geben und vielleicht irgendwelche Bausteine, aus denen man sich schnell sowas... klimpern kann, zusammensetzen kann.
Immer gut im Medizinbereich irgendwas zusammen zu klimpern.
Ja, genau. Also natürlich, dann gibt es noch das Medizinproduktegesetz und ähnliches. Aber sage ich mal, trotzdem war das dann so, okay, schauen wir doch mal, was wir dazu verwenden könnten. Und ja, war dann erstaunt, dass es auch im Medizinbereich schon eine Vielfalt an Möglichkeiten gegeben hat.
Holger, erzähl doch mal ganz kurz was über dich und auch, was du beruflich machst.
Genau, also ich habe medizinische Informatik studiert, habe auch 10 Jahre in dem Bereich gearbeitet, eben auch bei der Firma, bei der ich dann auch die Diplomarbeit geschrieben habe. Und dann bin ich jetzt mittlerweile sind es 5 Jahre zu Zeiss gewechselt und bin jetzt eben bei Zeiss der Open Source Officer, um eben unseren Geschäftsbereichen zu helfen, erfolgreich mit Open Source zu sein und gleichzeitig natürlich die Risiken zu minimieren, die damit so einhergehen.
Okay, Holger, du bist Open Source Officer bei Zeiss. Was heißt denn das? Wie bist du denn an den Job gekommen?
Also was es heißt, ist, dass ich sozusagen einerseits den Geschäftsbereichen helfe, mit Open Source erfolgreich zu sein und gleichzeitig aber natürlich auch wir darauf schauen und ihnen dabei helfen, die damit verbundenen Risiken auch zu minimieren. Also das klassische Thema Lizenzcompliance, Sicherheitslücken und ähnliche Sachen.
Und was macht ihr dann konkret in Open Source? Hast du mal 2, 3 Beispiele, wo ihr sagt, da nutzen wir Open Source, da engagieren wir uns?
Beispiele sind, wo wir das schon sehr lange machen, auch schon bevor ich angefangen habe, ist unsere Mikroskopie.
Aha.
Die haben schon, sage ich, sehr früh ihr Mikroskopie-Bildformat freigegeben, dass man sozusagen dieses Format lesen kann. Mhm. Mittlerweile kann man auch mit der Open Source Bibliothek dieses Format schreiben. Und sie stellen weitere Tools zur Verfügung, mit denen man zum Beispiel die Daten komprimieren kann oder validieren kann, ob das jetzt so das richtige Format ist. Und ja, Gründe, sollen wir da auch noch kurz drauf schauen?
Ja, ist das Marktdurchdringung oder was wollt ihr damit erreichen?
Also wir sind mit den Mikroskopen natürlich im Bereich der Forschung unterwegs. Das heißt, unsere Kunden sind Forscher, stellen die neuesten Erkenntnisse zur Verfügung. Und da geht es ja vor allen Dingen auch darum, dass es andere Leute reproduzieren können. Mhm. Dass sie sagen können, ja, das, was wir rausbekommen haben, das können wir nachvollziehen, das kriegen wir auch raus. Und dazu ist es halt wichtig, dass wir denen keine Blackbox hinstellen, sondern dass klar ist, wie das Ganze funktioniert, dass es nachvollziehbar ist. Wir möchten auch gleichzeitig den Kunden auf Augenhöhe begegnen. Das heißt, dass wir den Kunden sagen, hier, ihr kriegt von uns die Technologie, aber ihr kriegt auch die Garantie, dass ihr in 10, 20 Jahren die Daten weiterhin lesen könnt, auch wenn ihr vielleicht mit uns nicht mehr ganz so zufrieden seid. Und wir bemühen uns natürlich gleichzeitig, dass wir weiterhin Partner unserer Kunden bleiben. Es hilft uns auch, dass wir darüber dann einen weiteren Kanal zu den Kunden aufbauen. Das heißt, wir sehen dann sehr schön, was die Kunden damit machen, sodass wir dann auch schauen können, ist es was, was wir vielleicht noch in unseren Produkten verbessern können, was wir ihnen weiterhin anbieten können?
Das ist ja interessant. Ist das Open Source dann ein Business Development Tool?
So könnte man es nennen, genau.
Das habe ich noch nie gehört, Julian, oder? Hast du das schon mal gehört? Business Development Tool?
Wir haben das jetzt bisher, glaube ich, tatsächlich diese Formulierung noch nie gewählt, aber im Prinzip in vielen auch dieser üblichen Freemium-Modelle ist es am Ende auch Business Development. Ne? Da geht das letztlich auch darum, hier vielleicht ein bisschen anders, wenn man den Kunden ja nicht auf einen Premium-Plan sozusagen heben möchte, wie das jetzt in der klassischen Cloud-Welt so ist. Aber am Ende ist das natürlich etwas, was die Bindung zum Unternehmen ja dauerhaft aufrecht erhält. Und dieses Thema, was der Holger gerade sagt, mit 20 Jahre. Also einer der Gründe, warum das Thema Linux in vielen Bereichen populär ist, ne, du erinnerst dich an eine unserer ersten Folgen mit Carsten Emde.
Ja.
Linux stirbt nicht, wenn jemand möchte, dass es nicht stirbt.
Das stimmt. Holger, du hast ja gerade gesagt, deine Kunden sind die Wissenschaft. Ist es mit denen gestartet, weil die ja auch Open Access vertreten und haben dir dann gesagt, lieber Zeiss, also hört mal zu, Open Access und ihr mit euren proprietären Datenformaten, ihr müsst auch Open Source gehen. Kam da von denen der Druck oder wie war das?
Also so wie es mir erzählt wurde, war es vielmehr so, dass wir auch intern unsere Entwickler Open Source-Anhänger gewesen sind und gesagt haben, hey, wartet mal, also wenn wir jetzt mit den Wissenschaftlern zusammenarbeiten, die arbeiten tagtäglich mit Open Source, dann können wir nicht um die Ecke kommen und sie sozusagen in eine proprietäre Welt zwingen, sondern wir müssen schauen, dass wir da gleich mal Brücken bauen. Und natürlich ist es dann auch hilfreich, weil viele Ausschreibungen in öffentlichen Ämtern und Ähnlichen verlangen mittlerweile, dass die Software auch offen ist und dass es eben keine Herstellerbindung gibt. Aber initial war da, glaube ich, schon einfach der Open-Source-Gedanke präsent. Hier, lasst uns zusammenarbeiten, schauen wir mal, was die damit machen. Vielleicht können wir dann auch gemeinsam was Besseres draus machen. Genau.
Jetzt hast du ja nicht nur Wissenschaftler als Kunden bei Zeiss, ne? Sonst wäre schwierige Welt. Wie sieht das aus, wenn du an die Industrie lieferst?
Darf ich hier nochmal einen kleinen Ausflug machen, weil ich glaube, ja? Die meisten können sich unter Zeiss oder haben vielleicht ganz verschiedene Vorstellungen von Zeiss.
Ja, genau, erklär uns mal, was Zeiss eigentlich ist.
Genau, als ich mich damals beworben hatte, da war es eben, hatte ich jetzt Zeiss dann eben mit Mikroskopen und dann vielleicht auch noch mit Brillengläsern oder Ferngläsern verbunden. Und da steckt aber eigentlich noch viel mehr im Unternehmen. Also das eine, was ich jetzt genannt hatte, eben Brillengläser, dann die ganzen Instrumente, die man zur Augenvermessung braucht, eben die Fotoobjektive, Kameraobjektive, die laufen bei uns eben unter Consumer-Produkte oder Vision Care nennt sich das Ganze. Dann haben wir noch einen großen Bereich, der sich auch mit der Augenheilkunde befasst. Das sind dann aber wirklich eben medizinische Geräte für Krankenhäuser, die dann aber auch noch weiter Richtung Gehirnchirurgie und Ähnliches gehen, weil eben die Geräte so präzise operieren, dass sie eben auch für solche Sachen sehr gut geeignet sind. Die Mikroskope, die stecken bei uns dann eher in der Sparte, die sich Industrial Quality and Research nennt. Das heißt, da haben wir einerseits natürlich die Forschung, dann aber genauso auch mit Mikroskopen kann man sich auch Turbinenschaufeln und Ähnliches anschauen. Und Mikroskope gibt es auch natürlich in verschiedensten Ausführungen, also eben auch Elektronen-, Laser-, Röntgenmikroskope. Und um solche Sachen ja entwickeln oder bauen zu können, braucht man auch entsprechende Qualitätslösungen. Das heißt, die bieten wir parallel dazu an, wo wir dann sozusagen auf die kleinsten Einheiten drunter messen können, egal ob das jetzt eine komplette Karosserie ist oder eine kleine Schraube. Und dann sage ich mal, die letzte Sparte, die man so von Zeiss erstmal nicht kennt, ist eben die Semiconductor Manufacturing Technologies.
ASML.
Genau, unser engster Kunde. Und dass wir dort dafür eben die einzigsten sind, die weltweit die Optiken liefern können, um die neuesten Chip-Generationen zu produzieren.
Genau.
Das ist so der ganze Bereich und dadurch sind wir einfach sehr vielfältig unterwegs.
Das ist einer der Gründe, warum ich mich sehr auf diesen Podcast gefreut habe. Viele unserer Zuhörerschaft vielleicht jetzt nicht mehr, aber viele in unserer Branche im Mittelstand, die sagen, oh ja, Open Source, das könnt ihr vielleicht machen, IT, aber ich mit meinen Maschinen, ich kann das nicht, weil ich mache ja hier Verpackungsindustrie und da muss ich ganz arg aufpassen.
Ganz kritisch.
Und jetzt ist Zeiss ein Unternehmen, was auf der einen Seite den highesten Tech macht, der mir spontan einfällt, also gerade diese Semikontakter-Geschichten, das ist ja quasi unvorstellbar, in welchen Größen, Skalen und Genauigkeiten wir da inzwischen sind. Und auf der anderen Seite Medizintechnik, was wahrscheinlich kritischer ist als alle Verpackungsmaschinen dieser Welt zusammengenommen. Also jetzt no offense für alle Verpackungsmaschinenhersteller da draußen. Und deswegen finde ich es umso spannender, dass ihr das Thema Open Source so, also auch offen sozusagen angeht, ne? Und nicht nur, also man kennt das, also ich meine, Robert und ich, wir kennen inzwischen viele Unternehmen, die auch Open Source machen, aber eher so ein bisschen, naja, wir haben da so einen im Keller sitzen und irgendwas macht er so mit Open Source, ne? Also ganz genau wollen wir es auch gar nicht wissen, aber ihr macht das ja wirklich strukturiert, ist auch wichtig, glaube ich, wenn man in diesen Bereichen unterwegs ist, aber eben auch, ihr seid auch bereit, sozusagen darüber zu reden, dass es offensichtlich funktioniert, auch in diesen sehr sensiblen Bereichen Open Source zu machen.
Genau, also wir müssen auch mal ehrlich sein. Also ich kann mir vorstellen, hätten wir diesen Podcast vor 10, 15 Jahren aufgenommen, dann hätten wir vielleicht drüber diskutiert, so hier hast du schon von Open Source gehört, wäre das vielleicht was für euch, nutzt ihr sowas vielleicht auch in euren Geräten? Heute muss man ganz ehrlich sagen und sagen, sobald da Software läuft, ist da auch Open Source drin und das nicht zu wenig. Also ich würde mich dazu hinreißen lassen und sagen, in einer Desktop-Applikation oder sowas, da stecken mindestens 80-90% Open Source-Komponenten mit dabei. Mhm. Und da geht es dann vielmehr darum, dass wir sie eben kontrollieren, dass wir eine Transparenz darüber haben, was haben unsere Entwickler dort verbaut. Passt es lizenztechnisch? Schleppen wir uns da irgendwelche Sicherheitslücken ein? Und das ist natürlich dann immer so die erste Evolutionsstufe in einem Unternehmen. Ja, jetzt müssen wir erstmal das notwendige Übel machen, also eben Lizenz-Compliance gerade ziehen.
Macht ihr das mit einem Tool oder wie habt ihr da einen Prozess? Kannst du den ein bisschen erklären?
Genau, also ich denke, das ist so der Standardprozess, den viele anderen Firmen auch haben. Da wird eigentlich auch immer sehr offen geteilt, sodass man sich da an den Best Practices orientieren kann. Vielleicht für die Hörer, die sich dann fragen, ja, wo kann ich mir solche Hilfe holen? Da ist zum Beispiel jetzt die To-Do-Group sehr hilfreich. Oder wir hatten jetzt gerade über Carsten Emde gesprochen. Also OSADL ist auch eine sehr hilfreiche, tolle Organisation, die eben hilft, hier die Compliance richtig aufzusetzen. Und am Ende geht es dann darum, dass man eben die Source Repositories, aus denen dann am Ende die Produkte gebaut werden, dass die entsprechend analysiert werden, im Idealfall eben automatisiert. Dann kommen dann am Ende eine Liste der verwendeten Open-Source-Komponenten raus. Dann muss man drüber gucken, was habe ich denn da für Lizenzen mit drin. Mhm. Und je nachdem, was es für ein Produkt ist, ob das jetzt eine Cloud-Lösung ist oder ob es wirklich ein Gerät ist, was wir zum Kunden ausliefern, muss man dann entsprechend restriktiv die einzelnen Lizenzkategorien bewerten, also eben zum Beispiel Copyleft, und daraus entsprechende Konsequenzen ziehen. Also entweder müssen wir manche Komponenten dann doch wieder ausbauen oder wir stellen einfach sicher, dass wir dann auch in der Lage sind, den Quellcode entsprechend mitzugeben, wenn jemand den haben möchte.
Interessiert das eure Kunden?
Es kommt drauf an, sozusagen auf die Kundenkategorie. Der normale Konsument, der freut sich darüber, dass er ein tolles Gerät bekommen hat. Der hat keinerlei Interesse an, was für Open Source dort verbaut haben. Und ich sage jetzt mal, wenn es ein interessierter Techniker ist, dann sieht er das zwar in unserer Übersicht, die wir immer mit jedem Produkt mitliefern müssen. Der holt sich den Code dann aber einfach bei GitHub oder so. Jetzt haben wir natürlich auch Enterprise-Kunden.
Ja.
Und die müssen natürlich von sich auch drauf schauen, dass sie ihren Laden sauber halten und sich da keine Lizenzverstöße oder ähnliches reinholen. Und die wollen es natürlich dann ganz genau wissen. Das heißt, denen müssen wir da Transparenz geben, was wir verbaut haben und dass damit soweit alles in Ordnung ist.
Wir hatten ja schon mal eine Folge, Julian, zu den Tools, ne, zu den, welche man nutzen kann, um das möglichst automatisiert zu machen. Aber so die eierlegende Wollmilchsau gibt's da nicht, ne? Alles hat so ein bisschen Stärken und Schwächen, oder? Korrigier mich.
Ich würde sagen, es hängt ganz stark ab, auch von Anwendungsfällen. Ich meine, es ist ein sehr großes Unternehmen und hat sicherlich einen sehr professionellen Prozess und nicht nur ein Repo, sondern wahrscheinlich viele hundert Repositories. Da gibt es natürlich Lösungen. Ich würde jetzt noch an ein Thema andocken, weil wir jetzt inzwischen gehören für mich immer zwei Komponenten dazu. Das eine natürlich ist das Lizenzthema, wo wir einfach compliant sein müssen. Das hilft ja nichts. Niemand möchte einen Lizenzverstoß seiner Software drin haben. Das zweite Thema, was aber bei mir automatisch inzwischen mitschwingt, ist auch das Thema Security, ne, permanent auditieren, denn wenn ich all diese Open-Source-Komponenten verwende, das ist einfach Teil des Prozesses, die fehlerfreie Software gibt es leider nicht, wird es nie geben, dann muss ich damit umgehen, dass einfach jede Woche in 1, 2, 3 meiner Open-Source-Bibliotheken, die ich bei mir eingebaut habe, Sicherheitslücken bekannt werden. Und das muss ich irgendwie merken und da brauche ich einen Prozess dafür. Und also ich denke mal, Holger, du kannst sagen, wie ihr damit umgeht, aber das ist für mich immer ein Zweiklang.
Richtig, also und ich glaube, die Anforderungen, die werden immer restriktiver oder herausfordernder, jetzt auch gerade, wenn wir an den Cyber Resilience Act denken und ähnliche Gesetzgebungen, die demnächst zu erwarten sind. Und ich sag mal jetzt, gerade wir haben auch so ein bisschen das Problem, dass wir eben nicht nur eine Art von Software machen, dass wir jetzt nicht sagen, ja, wir machen da eh nur irgendwie hier so eine Web-Applikation, sondern man findet bei uns eigentlich das komplette Portfolio an Softwaretypen. Das ist eine Desktop-Applikation, das ist irgendwie ein Cloud-Service, das ist ein Embedded-Device, also eben nehmen wir ein Mikroskop, bis hin zu Software on a Chip und ähnliches. Das ist einfach irgendwie alles und dafür gibt es einfach nicht die Lösung. Und deswegen ist es schon dann eine Herausforderung, eben die richtigen Tools zu finden, mit denen man eben die ganzen Anforderungen erfüllen kann.
Und dieses Cybersecurity-Thema, Cyber Resilience Act, wie schafft ihr dann das? Habt ihr dann eine Patch-Strategie, wie ihr das bei euren Kunden dann in Zukunft machen wollt?
Also da muss ich sagen, da ist es so, dass wir momentan erstmal helfen, unseren Geschäftsbereichen zu verstehen, was da auf uns zukommt. Und an sich sind die Segmente, die ich auch vorher aufgezählt habe, operieren dann für sich unabhängig. Und wie ihr auch schon angedeutet habt, wir haben dann zum Beispiel die Meditech, die wirklich auch Medizingeräte herstellen. Die kennen diese Prozedur schon seit langem. Also das ist ja sozusagen die essentielle Erfordernis eines Medizinproduktes, sicher zu sein. Und es gibt eben andere, die waren bisher, Softwarebereiche, die waren bisher nicht reguliert. Und das wird sich ja jetzt durch diese Gesetzgebung dann auch ändern.
Was mich interessieren würde, du hast gesagt, okay, vor 10, 15 Jahren haben wir vielleicht nicht so Open Source. Wie ist da dieser Mindshift ins Unternehmen gekommen?
Also ich wage zu behaupten, aus meiner persönlichen Perspektive, dass es gar keine bewusste Entscheidung war, sondern man hat einfach Softwareentwickler genommen, egal ob die jetzt frisch von der Uni oder von...
Die haben einfach gesagt, jetzt machen wir Open Source bei Zeiss.
Genau, weil den Softwareentwicklern sagt man halt primär, hier, wir hätten jetzt gerne dieses Produkt, das soll die Funktionalität haben und die haben sich einfach hingesetzt und haben versucht, innerhalb der gegebenen Zeit so schnell wie möglich, so gut wie möglich, so ein Produkt zu bauen. Und klar, die sind es genauso gewohnt, die greifen einfach auf bestehende Bausteine zurück, weil ich brauche dann nicht nochmal irgendwie von null auf einen Netzwerk-Stack irgendwie schreiben, mit dem ich übers Netzwerk kommunizieren kann. Ja, das gibt's, das ist ein allgemeines Problem. Es wird geteilt, es funktioniert, deswegen baue ich das einfach ein. Und dann freuen sich auch die Produktmanager und ähnliche, wenn ihr Produkt dann auch rechtzeitig fertig ist und dann nicht noch jemand sagt, du, ich brauche jetzt nochmal 3 Jahre, weil ich mir erstmal nochmal irgendwie meine Netzwerkkommunikation aufbauen muss.
Und hat man dann Strategie und Prozesse nachgezogen oder hat man das parallel gemacht? Es muss ja so eine Organisation auch schaffen, sozusagen. Jetzt kriege ich da 15 neue Softwareentwickler und die fangen dann an, im Prinzip Open Source zu arbeiten. Da gibt es doch auch so eine Übergangswelt, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt aber auch die Prozesse nachziehen.
Genau, also das ist, ich denke mal, das Thema ist dann irgendwann, dann gab es ja auch die ersten Verfahren, wo Unternehmen es nicht richtig gemacht haben, konnte man dann aus der Presse lesen, dass sie verklagt wurden, dann gab es zum Beispiel auch McHardy, der versucht hatte, irgendwie aus seiner kurzen Beteiligung am Linux-Kernel irgendwie Geld zu machen und darüber, glaube ich, ist es vielen bewusst geworden, so, oh, okay, da gibt es ein Risiko, da sollten wir jetzt mal genauer hinschauen und das Ganze wirklich strukturiert, orchestriert angehen. Und ich glaube, also in solchen großen Firmen gibt es dann einfach eine sehr heterogene Landschaft. Es gibt die, die haben das schon immer verstanden und schon immer richtig gemacht. Und es gibt die anderen, die wussten schon, ja, irgendwie ist das wahrscheinlich nicht so ganz richtig. Jetzt haben wir aber auch niemanden, den wir fragen können oder ähnliches. Und dann bauen Firmen typischerweise eben so ein Open Source Program Office auf, was versucht, die verschiedenen Disziplinen zu kombinieren. Eine Verbindung in die Rechtsabteilung, um eben dann sofort in der Lage zu sein, Lizenztexte zu interpretieren. Die Rechtsanwälte können natürlich primär sehr gut sagen, was in den Rechtstexten drinsteht, aber sehr wenig zu dem technischen Kontext. Das heißt, dann braucht man jemanden, der übersetzt. Und so in dieser Rolle fühle ich mich auch so ein Stück weit. Und dann geht es weiter. Dann gibt es die Sicherheitsexperten, die sich eben mit den Sicherheitslücken verstehen. Und die Experten, die sich jetzt dann eher mit Softwarearchitektur und Ähnlichem verstehen. Und so bildet man dann ein großes virtuelles Team, um das Ganze dann in enger Abstimmung voranzutreiben und wirklich zu schauen, dass man das Richtige macht.
Jetzt haben wir ja, Julia, mal schon Folgen gehabt. Da waren die Kollegen von Mercedes da, dann waren die Kollegen von Siemens da, die bei Mercedes abgeschrieben haben mit ihrem Manifest und die dann ihre Leute enabled haben, Julian. Wie wichtig ist es, dass Unternehmen auch den Mitarbeitern sagen, hey, du sollst es machen. Geh raus, beteilige dich, sei ein guter FOSS-Citizen. Was glaubst du auch in großen Unternehmen? Wird das immer mehr kommen, dass man die Leute dahin schubsen muss ein Stück weit auch? Oder ihnen sagen muss, wir ziehen die Grenzen ein?
Also ich persönlich glaube, so wie ich das wahrnehme, ein Schubsen ist das schon lange nicht mehr. Punkt 1, es hat so ein bisschen was mit der Haltung des Unternehmens zu Open Source zu tun, würde ich sagen. Ist das grundsätzlich immer so ein bisschen eine Schmuddelkiste und man sagt, naja gut, also wenn du wirklich unbedingt Open Source machen willst, dann musst du einen Holger aber fragen und der macht dann so ein Formular, wo der draufschreibt, du darfst das, aber nur an, keine Ahnung, Montag bis Mittwoch. oder ob man halt umgekehrt sagt, nein, Open Source ist hier und wir nutzen Open Source und wir sind Freunde des Ökosystems und deswegen finden wir das natürlich gut. Ne? Und jeder Mitarbeiter kann im Rahmen seines gesunden Menschenverstandes da mitmachen. Und natürlich gibt es weiterhin Regeln. Ne? Es gibt Contributor Agreements, die man irgendwie dann im Detail ausfüllen muss für Projekte. Natürlich gibt es interne Prozesse, an die man sich halten muss. Du kannst jetzt nicht einfach mal hergehen und irgendwie das halbe interne Laufwerk mal nach GitHub hochschieben, weil du sagst, wir finden jetzt Open Source irgendwie total gut. Aber ich glaube, es hat viel mit der Haltung zu tun. Und wenn du jetzt sagst, das Thema motivieren, also was ich wahrnehme, ich meine, Holger, du kannst sagen, wie du das wahrnimmst bei euch, viele Leute, die wollen das. Open Source ist zu groß geworden, Open Source ist Standard geworden. Und ich würde sagen, es ist eher ein Downer, wenn du Leuten erzählst, ja, na, also wir machen hier Sachen und wir wollen eigentlich nicht sichtbar sein damit, wir wollen nicht contributen, wir wollen nicht rausgehen damit. Üblicherweise würde ich sagen, die Leute wollen das. Das ist eher ein Benefit oder umgekehrt eher irgendwie ein Stimmungskiller, zu sagen, dass man irgendwie nicht Open Source macht in einem Unternehmen.
Ist das so, Holger? Wäre das bei euch auch ein Stimmungskiller?
Definitiv. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, also zum einen, wir haben noch kein Manifest veröffentlicht. Wir haben aber sehr wohl Regeln, schon jetzt auch seit längerem verabschiedet, die gelten für jeden, dass es gewünscht ist und dass es auch ermöglicht wird, so unkompliziert wie möglich zu Open Source bei Projekten beizutragen. Mhm. Und ich glaube, es ist essentiell und ja, es ist ein Stimmungskiller, wenn wir unseren Kolleginnen und Kollegen sagen würden, ja, macht mal nichts an Open Source oder so. Und das ist aber auch nicht, wäre vollkommen realitätsfern. Also es gibt ja dann immer so die Diskussion, darf jetzt mein Entwickler an Open Source arbeiten oder nicht während seiner Arbeitszeit?
Genau, ja.
Und wenn man ehrlich ist, dann arbeitet er in dem Moment gar nicht an Open Source oder die Mitarbeiterin, dann arbeitet sie gar nicht an Open Source, sondern sie arbeitet für unser Produkt, weil sie die Open Source Komponente so weit anpasst, dass sie für unseren Use Case nutzbar ist und dass wir sie auch in unserem Produkt integrieren können.
Aber wie schwer war das dem Management zu erklären?
Ja, da gibt es durchaus Diskussionen, aber es ist irgendwie ein sehr offener Diskurs. Und ich sag mal, die Manager kriegen auch mit, was sozusagen um uns herum passiert. Und am Ende muss man auch dazwischen differenzieren, dass es sozusagen einen verschiedenen Umfang und verschiedene Arten gibt, wie ich zu Open Source beitragen kann. Mhm. Ich denke mal, was am wichtigsten ist, ist, dass wir eben alles, wenn wir jetzt irgendwelche Bugfixes machen oder wenn wir, sage ich mal, Komponenten ein Stück weit verbessern, dann neue Funktionalität oder sowas einbauen, dann ist es nicht so, dass wir das irgendwie geheim halten sollten, weil das kein Wettbewerbsvorteil für uns ist, sondern da können alle davon profitieren und dann muss sich zum Beispiel das eigentliche Open Source Projekt nicht nochmal um diesen Fehler kümmern, weil wir den schon längst rausgemacht haben. Und im Gegenzug dazu werden die vielleicht eine neue tolle Funktionalität einbauen, von der wir dann eben auch profitieren können. Und es wird aber spannender, wenn es wirklich um größere Projekte oder eigene Komponenten geht. Wir hatten vorher das Mikroskopieformat, ja? Da ist dann so ein bisschen die Überlegung, sollten wir das jetzt nicht geheim halten, weil wenn das jetzt jemand anders hat, dann kann der das möglicherweise irgendwie nachbauen und davon profitieren. Und das ist dann immer so eine Abwägungssache, wo wir dann auch schauen, dass wir alle Leute ins Boot holen, dass man sich dann einfach nochmal kurz die verschiedenen Perspektiven aus der Patentabteilung von den Leuten, von den Abteilungsleitern anhört und dann gemeinschaftlich zu einer Entscheidung kommt.
Und Zeiss ist jetzt nicht nur europäischer Raum, Zeiss ist weltweit vertreten. Wenn du so ein bisschen mal euren Markt durchleuchtest, ist es da Common Sense, Open Source zu nutzen oder seid ihr jemand, wo ihr sagt, damit können wir uns auch differenzieren am Markt?
Ich glaube, mit dieser Nutzung, wie gesagt, meine Einschätzung ist, dass wirklich jeder Open Source nutzt. Und wenn jemand behauptet, er tut's nicht, dann ist er einfach nicht ehrlich, weil das sozusagen einfach Standard heutzutage ist.
Es ist quasi unmöglich.
Genau. Ich glaube, dass irgendwie alle softwarebasierten Produkte zu 80% oder sowas aus Open Source Komponenten bestehen. Und wir können uns eher dadurch differenzieren, wenn wir dann eben in den Fällen, wo es wirklich Sinn macht, sagen hier, Kunden, ihr kriegt von uns die Komponenten, die ihr benötigt, um vielleicht dann selbst noch das Ganze weiter treiben zu können, als Open Source Komponenten zusätzlich zum Produkt geliefert. So wie das jetzt in der Mikroskopie schon der Fall ist.
Aber das könnte wirklich ein Differenzierungsgrund sein, ja.
Genau.
Jetzt hätte ich noch eine Frage. Also ihr seid ja im Vergleich zu, weiß nicht, ob das so sagen kann, zu anderen
Gästen. Oder was?
Nein, zu anderen Gästen. Seid ihr nochmal in einer besonderen Situation, weil euer Kern ist ja ein Produkt, das üblicherweise Hardware ist. Ihr seid Also ja, natürlich seid ihr ein Softwareunternehmen, weil ihr macht super viel Software, aber im Kern dreht sich bei euch alles um Optik und das ist Hardware. Und jetzt liefert ihr, hast du schon selber gesagt, entsprechende Open-Source-Systeme, um das zu benutzen und nutzt Schnittstellen. Inwiefern gibt es denn auch eine Community, die zu euch Daten zurückspielt? Also von Forschern, die sagen, Mensch, jetzt haben wir irgendwie einen Algorithmus hier implementiert, der die Bilddaten noch ein bisschen besser entrauscht oder 3D-Daten noch ein bisschen besser rekonstruiert. Gibt es also auch diesen Prozess bei euch, dass also auch von Forschungsgruppen, von Nutzern Dinge zu euch zurückfließen?
Da würde ich jetzt erstmal kurz erwähnen, dass ich eben möglicherweise zu weit weg bin, um da konkrete Einblicke zu haben. Ich bin aber zum Beispiel schon auch immer im regen Austausch mit den Kollegen von der Mikroskopie zum Beispiel. Und da sind es eher Gemeinschaftsprojekte, die wir eben auch mit den Forschungseinrichtungen haben und machen. Und die dann zum Beispiel auch neue Algorithmen entwickeln, die dann gemeinschaftlich auch wiederum über unsere Produkte oder in die Produkte eingepflegt werden und dann wiederum weiteren Kunden zur Verfügung gestellt werden können. Natürlich ganz im Einklang mit den Erfindern sozusagen oder mit denjenigen, die auf diese Algorithmen gekommen sind.
Was mich am Ende nochmal interessieren würde, ist eigentlich immer so unsere Abschlussfrage auch. Jetzt seid ihr, was der Julian gesagt hat, eher Hardware getrieben. Software ist ein großes Thema bei euch aber. Und Softwareentwickler, jeder will Softwareentwickler einstellen. Jeder braucht Softwareentwickler. Ist es auch für dich und für euer Unternehmen ein Differenzierungsmerkmal am Arbeitnehmermarkt, dass man sagt, hey, bei uns kannst du auch in Open-Source-Projekten mitarbeiten, entwickeln, dich da informieren, dir mit deinen Communities arbeiten. Wir sind kein proprietärer Laden. Ist das ein Grund, bei euch zu arbeiten?
Also ich würde hoffen, dass der Hauptgrund erstmal ist, dass wir so viele unterschiedliche und, sage ich mal, hochtechnologische Produkte haben. Zusätzlich würde ich unterstellen, wenn man das so ein bisschen pauschalisieren möchte, die Entwicklerin, die arbeiten, glaube ich, sehr, sehr gerne mit Open Source, weil sie sozusagen auch ein Stück weit unabhängig vom Arbeitgeber sind, weil sie dann einfach auch in die nächste Firma kommen können, wo sie genau mit der gleichen Komponente weiterarbeiten. Und davon profitieren wir genauso. Wenn wir jemand haben, der Experte in der Arbeit mit dieser einen Open Source Komponente ist, dann kriegen wir den auch in 0,nix produktiv, sodass wir sozusagen auch selbst weiterkommen. Und deswegen ist es schon wichtig für uns zu kommunizieren, ja, wir haben die Bedeutung von Open Source verstanden und wenn ihr zu uns kommt, dann könnt ihr gerne weiterhin mit Open Source arbeiten. Das gehört bei uns mit in die Kultur dazu.
Julian, was du gesagt hast, fand ich super spannend. Ne? Also dieses Role Model Size in Bereichen, wo es wirklich richtig, richtig tricky ist versus Verpackungsmaschinen. Ich glaube, da muss unser Maschinenbau, für den wir das ja hier auch viel machen, echt nochmal sich überlegen, gehen wir so weiter wie bisher, oder?
Also ich würde sagen, die Landschaft der Unternehmen, die wir hier im Podcast begrüßen dürfen, wird immer spannender. Ne? Also von solchen Automotive-OEMs, Grüße an Wolfgang, ne, die sich klar hin positioniert mit dem Manifest, wo die eine Industrie ist, wo man immer gesagt hat, das geht irgendwie gar nicht und das kann man ja nicht machen im Auto, bis eben jetzt Zeiss, das eines der Hightech-Unternehmen ist in uns, in Süddeutschland würde ich jetzt einfach sagen, ne, und Medizintechnik, die sagen ja natürlich, wie soll es denn auch anders gehen? Also ich würde sagen, das sind schon viele Denkanstöße, dass das natürlich geht und wie der Holger zu Recht sagt, also diese 80%, die sind sicher nicht weit hergeholt. Es gibt Studien, dass auch im Auto inzwischen 80% der Codebasis Open Source ist. Ne? Also gerade wenn man Infotainment-Systeme denkt und sowas, die sind einfach da. Und auch, wir hatten ja das Thema Linux vorhin schon angesprochen, inzwischen quasi alles, was irgendwie ein Kleingerät ist, bis hin zu Sensoren, IO-Link-Sensoren, ist üblicherweise eigentlich immer ein kleiner Linux-Computer heutzutage. Ja. Also es ist absolut da und ich würde auch sagen, also die Frage stellt sich nicht mehr, ob das der richtige Weg ist. Es ist ganz klar der richtige Weg. Die spannende Frage ist nur, wie schnell kann man sich drauf einlassen oder möchte man sich drauf einlassen?
Das ist nochmal vielleicht die gute Frage an Holger. Wie schnell kann man sich denn auf Open Source einlassen? Was glaubst du? Wenn du jetzt nicht Konzernperspektive, vielleicht so Mittelstandsperspektive, die da vielleicht noch ein bisschen langsamer sind.
Ich würde da leider nochmal meine Antwort wiederholen. Also ich glaube, sie haben sich schon längst auf Open Source eingelassen.
Sie wissen es bloß nicht.
Genau, sie wissen es bloß noch nicht. Und ich glaube, ein Problem ist dann, dass dann unter anderem die großen Konzerne, die dann vielleicht von den Mittelständlern beliefert werden, auf einmal relativ strenge Regeln definieren, was sie alles über Open Source wissen möchten. Und davon sind dann Mittelständler zum Teil überfordert, weil sie gar nicht die Kapazität haben, um dann so genau in ihre Zulieferung reinzuschauen.
Glaubst du, dass das noch mehr kommen wird? Dass ihr als Große noch mehr drauf schauen werdet?
Also wir sind sozusagen ja am Ende auch nur Teil des Systems. Und das heißt, wenn wir jetzt bei unseren Lieferanten diese Informationen nicht holen, dann haben wir das Problem, dass wir unsere Kunden, die das von uns verlangen, können wir diese Informationen genauso wenig zur Verfügung stellen.
Wird es aktiv bei euch schon abgefragt?
Ja, und da sind wir fragen das ab und wir müssen das sozusagen, unsere Kunden fragen das auch von uns. Und solche Initiativen wie jetzt zum Beispiel OSADL,
ja,
versuchen das eben gemeinschaftlich darzustellen, was muss denn eigentlich getan werden. Man kann dort Mitglied werden und bekommt dann entsprechende Unterstützung, diesen Open-Source-Prozess dann bei sich auch aufzubauen. Und das finde ich super, was da für eine Arbeit gemacht wird.
Das ist vielleicht nochmal eine schöne Aussage zum Schluss. Also auch für jeden, der sich jetzt ein bisschen unsicher ist. Also die OSADL ist eine ganz, ganz tolle Anlaufstelle. Das wurde heute schon mehrmals gesagt. Und nein, wir bekommen kein Geld von der OSADL. Wir machen das einfach, weil wir die wirklich mögen und für sehr kompetent halten. Robert, vielleicht verlinken wir auch nochmal die Folge mit dem Carsten, der wirklich einen ganz, ganz tollen Job gemacht hat. Und der selber sagt, dass die größte Errungenschaft der OSADL unterm Strich ist, genau diese Prozesslandschaft aufzusetzen. Wie kann ich compliant werden und wie muss ich mich richtig verhalten?
Ja, und ich glaube, wenn du diese Zulieferer auch in die Kette, und wir haben ja auch viele kleine Zulieferer, Spezialistenzulieferer, das wird nochmal ein großes Thema werden, ne? Nicht nur Cyber Resilience Act, sondern auch sozusagen, was kannst du sozusagen deklarieren, Transparenz herstellen, welche Open Source Technologie du nutzt. Das wird nochmal ein Thema werden, glaube ich, Julian.
Das wird auf jeden Fall spannend. Ich meine, es ist gut, dass wir auf diesem Weg unterwegs sind. Ich meine, spannend ist halt dann der Schritt, wo man dann irgendwie aufhört, das als reine Last oder gar Schikane zu empfinden, sondern letztendlich einfach bereit ist, diesen Prozess anzunehmen und am Ende das wieder weiterzugeben an seine Lieferanten. Natürlich tut der Gesetzgeber gerade viel auf der europäischen Ebene. Das Cyber Resilience Act haben wir heute schon ein paar Mal angesprochen. Beschäftigt gerade auch viele Leute, muss man ehrlicherweise sagen. Da wird mehr und mehr kommen. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wir Softwareker, dann ist das auch ganz gut. Denn so wie an der ein oder anderen Stelle manchmal, ne, also wir waren das selber natürlich alle nie, aber wir haben ja immer, kennt man jemand, der jemand kennt, wo man genau weiß, also so wie der programmiert hat, also wenn der jetzt ein Haus bauen würde, wollte man da jetzt nicht drin wohnen. Kann man vielleicht sagen.
Holger, letztes Wort von deiner Seite. Wohin entwickelt sich Zeiss mit dem Thema Open Source? Noch mehr Open Source, mehr noch in die Projekte rein, mehr Contributen, Partnerschaften bilden? Wo geht die Reise hin bei Zeiss?
Also sie geht definitiv in die Richtung, wie es auch schon bei vielen anderen Firmen der Fall ist. Das ist irgendwie, ich würde das schon so als eine Art Evolution bezeichnen. Wir haben angefangen, natürlich erstmal die Lizenz Compliance gerade zu ziehen, dass wir Open Source richtig nutzen. Wir haben dann vor 2-3 Jahren die Richtlinien rausgegeben, die unseren Entwicklern ermöglichen, zu Open Source Projekten beizutragen, ohne dass da irgendwie riesen Bürokratie dahinter steht, sondern sie können es einfach machen. Und es geht dann weiter, dass wir eben auch wirklich strategische Partnerschaften, dass wir uns wirklich aktiv in die einzelnen Projekte einbringen, die schon existieren. Und da würde ich jetzt vielleicht nochmal abschließend das Sapphire-Projekt nennen, dem wir uns auch als sogar Platinum-Partner angeschlossen haben. Das heißt, wir können auch wirklich in dem Projekt aktiv mitreden, uns dran beteiligen. Und so wird es sicher nicht das letzte Projekt gewesen sein, in dem wir eingestiegen sind, je nachdem, was eben für unsere Produkte Sinn macht.
Was ist so das Besondere an dem Projekt? Kannst du das noch mal in 2-3 Sätzen sagen?
Also es ist jetzt nicht ganz meine Expertise. Die Entwickler schwärmen darüber, weil wir sozusagen, also Sapphire ist ein Real-Time Operating System, was vor allen Dingen bei Embedded-Geräten gerne genutzt wird. Und es macht einen so ein Stück weit unabhängig von den Lieferengpässen. Wenn dann eine bestimmte Platine oder Chip nicht verfügbar ist, dann kann man relativ schnell auf eine andere Architektur umschwenken und die dann nutzen, um sein Gerät zu bauen.
Und da geht ihr auch finanziell dann mit rein und sagt, okay, wir supporten das Projekt?
Genau, also das ist klassisch bei der Linux Foundation mit aufgehängt und da läuft es eben zumeist so, dass man einen pauschalen Jahresbeitrag zur Verfügung stellt und darüber sich eben an dem Projekt auch aktiv beteiligen kann, also Entscheidungen treffen, in welche Richtung laufen wir, was werden die nächsten Features sein, die für die Partner wichtig sind und darüber werden die entsprechenden Kosten dieser Projekte querfinanziert.
Ganz kurz noch, Julian, aber das ist natürlich auch super, ist ja auch ein Thema, was wir nochmal angehen müssen im Podcast. Welche strategischen Projekte identifiziere ich im Unternehmen und wo gehe ich sozusagen rein, wo muss ich mich engagieren? Ich glaube, das sollte man mal noch eine Folge machen. Wie finde ich das sozusagen raus?
Total gern und das ist ja, würde ich sagen, immer noch eine relativ neue Bewegung, dieses Thema, wie kann ich denn selbst zu Open Source beitragen und es nicht nur nutzen? Also ich würde sagen, es ist schon immer noch sehr, sehr avantgarde bewusst reinzugehen und zu sagen, ich unterstütze jetzt Open Source Projekte aktiv mit Geld.
aber diese strategische, jetzt verquatschen wir uns ein bisschen, Holger, aber das würde ich gerne noch wissen, habt ihr da irgendwie so eine Strategie-Roadmap, wo ihr sagt, okay, wir haben mal alle Open-Source-Projekte, wo wir Abhängigkeiten haben, da engagieren wir uns oder gibt es da einen Plan?
Also Zephyr ist wirklich eine technische Entscheidung gewesen. Da war es so, dass jetzt eben ein größeres Produkt bei uns entwickelt wird und dann hat das entsprechende Entwicklerteam gesagt, du hier, also wir haben uns alles angeschaut und das ist für uns die beste Option. Könntest du uns da entsprechend unterstützen, dass wir das richtig bei uns in der Firma aufhängen? Und so ist es gekommen. Und das mit der, nachdem du das gefragt hattest, grundsätzlich diese Unterstützung, also was wir jetzt auch schon, jetzt muss ich mal kurz 2 oder 3 Runden gemacht haben, ist eben, dass wir Open-Source-Projekte finanziell unterstützen. Das heißt, unsere Mitarbeiter können wählen, welche Projekte sie als besonders wertvoll auch für Zeiss, für das, was wir dann tagtäglich in unserer Arbeit benötigen oder was wir in unsere Produkte einbauen. Und die bekommen von uns einen eher kleineren Betrag als Anerkennung, als kleines Dankeschön dafür, dass wir sie einfach nutzen können. Und das muss jetzt mal zukünftig dann betrachtet werden, ob wir das weiter ausbauen wollen, weil es ja parallel auch Initiativen gibt, wie zum Beispiel den Sovereign Tech Fund.
Ja.
Der schaut, dass sie sich um die kritische Infrastruktur kümmern. Und am Ende ist es auch so, und da wird's dann, also da habe ich selbst noch keinen richtigen, also keinen konkreten Standpunkt. Sollen wir als Zeiss jetzt noch mehr Geld den Projekten zur Verfügung stellen? Oder läuft es dann eher indirekt ab, dass man dann diese Überlegung, wer kriegt jetzt wie viel Geld und was ist wirklich wichtig, solchen eher zentralen Projekten überlässt wie den Sovereign Tech Fund? Weil die können am besten beurteilen, was jetzt wirklich für alle am wichtigsten ist. Und das ist ja am Ende vielleicht nichts anderes als irgendwie eine Wasserleitung oder ein Elektrizitätsnetz oder Werk, was zur Verfügung steht, wie diese Open-Source-Komponenten, weil jeder seine Produkte darauf aufbaut und jeder die benötigt.
Das ist nochmal eine eigene Folge, Julian. Vielen herzlichen Dank an euch beide. Schöne Grüße und vielen herzlichen Dank vor allem an Holger, dass er uns einen Einblick gegeben hat in die Open-Source-Strategie von Zeiss. Dank dir.
Danke dir, Holger.
Ja, vielen Dank. Schön war's.